Ja, liebe François, du hast uns heute wieder drei Knalleraktien mitgebracht. Kommen wir gleich zur ersten. Wie ich weiß, eine deiner Lieblingsaktien, Merck.
Richtig, aber zuerst packe ich etwas aus, das ist diese sogenannte David-Schere. Warum? Da nicht die ganze Zeit. Die Marktkapitalisierung ist bei 295 Milliarden US-Dollar. Das ist ein David-Schere-Aktie plus, was über die Marktkapitalisierung von 15 Milliarden Dollar ist. Jetzt aber kommen wir zu den Zahlen. Der Umsatz war im 2020 bei Merck bei 47,9 Milliarden US-Dollar und sollte ansteigen auf 66,15 Milliarden im 2025. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der David-Schere, nämlich die Umsatzrendite. Die lag im 2020 bei 35,3% und sollte ansteigen auf 43,5%. Das heißt, wir haben schon zwei Teile der David-Schere erfüllt. Und das bedeutet konkret, dass wir anschauen, wie es mit der Dividende ausschaut. Und diese Dividende sieht auch gut aus, nämlich sie sollte ansteigen von 2,48 Dollar auf 3,52 Dollar. Was bedeutet das nun für den Anleger? Der Gewinn pro Aktie sollte ansteigen von 2,78 Dollar auf 8,67 US-Dollar vom 2020 ins 2025. Das heißt, wir haben alle drei Aspekte der David-Schere erfüllt.
Ja, und Merck, wir hatten sie schon öfters hier bei unserer Sendung. Du sagst auch, eine deiner Lieblingsaktien ja von dir selber. Ein Schwergewicht in Amerika. Wer sind so die Gegenspieler?
Es gibt natürlich Gegenspieler, das ist Eli Lilly, ist in diesem Bereich auch tätig, ist der absolute Superstar, auch von der Marke gesehen. Aber Merck scheint mir momentan die spannendere Aktie zu sein wie Eli Lilly.
Gibt es auch in Europa vergleichbare Titel?
Gibt es auch speziell im Krebsbereich, das ist Sanofi ist tätig und neuerdings auch Novo Nordisk, aber dort kommt erst die Produkte im 2025 heraus.
Und wenn man gerade die Pharma und auch die Hersteller der pharmazeutischen Produkte anschaut, schaut man auch immer gern die Risiken an. Was sind so die Hauptrisiken aus deiner Sicht?
Also offen gesagt sehe ich bei Merck fast keine Risiken. Warum? Weil die Produktepalette sehr weit ist. Das heißt, man hat verschiedenste Produkte, die schon verkauft werden, speziell die Krebsmittel, aber es kommen auch ganz neue Produkte im 2023 und 2024, wo heute noch in der Phase 3 stecken.
Und magst du die Phasen kurz erklären? Phase 3 schon relativ weit fortgeschritten, der Ausfall dann wahrscheinlich nicht zu erwarten. Kannst du die Phasen kurz erklären?
Also ganz kurz, Phase 1 ist normalerweise ist so ein Laborversuche, die gehen an Tiere. Phase Nummer 2 sind ausgewählte Patienten, das sind so 50 bis 100. Und bei Phase 3, da geht es dann richtig tief in die Materie rein. Das heißt, wir haben dann über 1000 bis 1500 Patienten, die dann unter reellen Bedingungen behandelt werden mit diesen Medikamenten. Und da sind wahrscheinlich schon die Zulassungsbehörden relativ eng dabei, weil da geht es um relativ viel Geld und auch noch viele Risiken. Denn wenn das Medikament nicht funktionieren würde und es dann großflächig würde anbieten, dann würde das natürlich große Gefahren sein, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Zulassungsbehörde. Darum ist diese Phase 3 relativ kritisch bei den Unternehmen, weil da geht es um alles oder nicht. Das heißt konkret, wenn die Phase 3 nicht bestanden wird, dann sind die ganzen Forschungsausgaben für nichts gewesen.
Und du sagtest gerade schon, die Forschungsausgaben, wenn man diesen Konzern mit anderen Konzernen vergleicht, sind die Ausgaben für Forschung ähnlich hoch oder nehmen sie da eine Sonderrolle ein?
Nein, die sind eigentlich alle überall ähnlich hoch, weil die müssen alle konkurrenzfähig sein. Das Problem, das wir auch haben, zum Beispiel bei einer Novartis oder Roche, ist, dass die Patente auslaufen nach einer gewissen Zeit. Und da müssen sich natürlich die Firmen wieder mit ganz neuen Produkten rankommen, damit sie natürlich diese Umsätze halten oder steigen können. Das ist auch wieder diese David-Schere, die dann ins Spiel kommt. Und natürlich auch die Umsatzrendite. Was der Vorteil jetzt bei Merck, Eli Lilly und all diesen Konsorten ist, dass sie natürlich schon Erfahrungen haben in Sachen Forschung und Produktion, wo die kleinen Anbieter nicht haben.
Ja, und die Zahlen haben wir schon sehr genau vorher angeschaut von dir. Hast du auch für heute die Performance mitgebracht in den letzten Wochen?
Ja, also die ist, ich muss sagen, absolut sensationell. Letzten 90 Tage war diese Aktie plus 7% und der Index selber minus 1,4%. Das ist ja Wahnsinn, wenn du das überlegst in einer dieser kurzen Zeit. Aber auch die Spanne über die letzten 5 Jahre ist absolut phänomenal, nämlich plus 143% versus 59,4%. Das ist extrem in dieser Zeit, weil über 5 Jahre eine Verdopplung ist schon absolut sensationell, weil dieser Titel von der Marktbasierung natürlich ein Gigant ist. Ich wiederhole nochmal, 295 Milliarden US-Dollar ist absolute Champions League, wo sogar nicht mal mehr die Roche oder auch die Novartis mithalten können.
Ja, wir werden auf jeden Fall auch die nächsten Wochen beobachten, ob es mit der Performance so weitergeht und haben den Titel auch sicher in einer unserer nächsten Sendungen wieder. Wir bleiben beim zweiten Titel in Amerika, allerdings eine ganz andere Branche. Es geht um NextEra Energy, im weitesten Sinne oder auch im engeren Sinne ein Energieunternehmen.
Richtig. NextEra ist ein absoluter Gigant, schon von der Marktbewertung her, nämlich 157 Milliarden US-Dollar. Was bei NextEra Energy super spannend ist, ist der Einsatz der neuartigen Energien. Das heißt Windenergie, Solarenergie. Das macht schon heute zwischen 12% und 13% des gesamten Bedarfs und er steigt überproportionell an. Die Firma ist eigentlich ein absoluter Supergigant, in Europa eher unbekannt. Und da kommt wieder die berühmte David-Schere. Warum? Umsatz lag im 2020 bei 17,9 Milliarden Dollar und sollte ansteigen auf 28,77. Das ist ja mehr, prozentual mehr, wie das Bruttoinlandsprodukt von Amerika in der gleichen Zeit. Was noch spannender ist, und das gefällt mir speziell an dieser Aktie, die Umsatzrendite wird ansteigen von 28,4% auf 36%. Und da komme ich genau zum Effekt dieser David-Schere, weil wir noch die letzte Frage von dir haben, nämlich die Dividende. Und die sollte ansteigen von 1,4 Dollar auf 2,23. Was bedeutet das konkret, all diese Zahlen für unsere Anleger? Der Gewinn pro Aktie sollte ansteigen von 1,48 Dollar auf 3,69. Das ist relativ, das ist mehr als 100%. Wenn du jetzt auch die Performance anschaust im letzten 90 Tage, hast du ein Plus von 2
in der Größenordnung gleich sind, also auch was Energien aus erneuerbaren Energien angeht.
Also NextEra Energy ist die absolute Nummer 1 weltweit in der Nutzung neuer Energien. Das ist mal ganz klar. Das Problem in Amerika ist, dass natürlich die großen Konkurrenten in der Vergangenheit zerschlagen wurden und NextEra momentan auf Akquisitionstour ist. Das heißt konkret, die Aktie, die Firma kauft permanent Mitbewerber auf und das im quartalsmäßig. Das heißt, jedes Quartal siehst du einen Aufkauf von einer halben Milliarde, einer Milliarde Firmen, nicht die ganz großen, aber ein kontinuierliches Akquisitionsstrategie, wo diese Aktie extrem spannend macht für die Investoren.
Ist das auch gleichzeitig das größte Risiko, wenn du so viele Akquisitionen hast und sie vielleicht zu teuer auch eingekauft werden? Oder auch das Risiko, dass sie irgendwann nicht mehr wachsen dürfen, weil sie eine gewisse Konzentration erreicht hat?
Diese Frage ist extrem smart. Ich würde sagen, vor 30 Jahren, wenn du diese Frage gestellt hättest, würde ich sagen, ja, die Firma wäre zerschlagen geworden. Aber heute sind die Regierungen in Amerika nicht mehr so aktiv, um die Giganten zu zerstören, sage ich jetzt. Du hast auch eine Marke, wo gigantisch ist, 157 Milliarden US-Dollar. Und was spannend ist bei diesem Unternehmen ist, sie sind wirklich fokussiert auf die erneuerbaren Energien und das läuft extrem gut. Du musst auch eines vorstellen, NextEra Energy hatte schon 2020 eine Umsatzrendite von 28,4%. Was bedeutet, dass dieses Unternehmen exzellent aufgestellt ist, weil wenn sie Fehler gemacht hätten in der Vergangenheit mit Aufkäufen, wäre diese Umsatzrendite nicht möglich gewesen.
Ist es auch in Amerika ähnlich wie in Europa, dass sehr starken Wert auch darauf gelegt wird, mehr erneuerbaren Energien zu verwenden, oder ist das in Amerika noch nicht ganz so angekommen?
Das ist die absolute Superstory in Amerika. Das heißt, die Firmen, die das können, werden mit einer Prämie sogar an den Markt gegangen. Und das heißt einen Vorteil, das heißt, dass NextEra Energy bei den aktuellen Ölpreisen gut läuft, nicht überragend, weil der Ölpreis war ja mal eins bei 140 Dollar pro Barrel, heute sind wir bei 70 Dollar pro Barrel. Das heißt, der Effekt der erneuerbaren Energien ist momentan nicht überragend auf der Gesamtkostenbasis, aber es ist natürlich eine politische Geschichte, dass das Unternehmen extrem fokussiert auf diesen Bereich ist und natürlich eine Erfahrung hat, die sonst niemand hat auf dem Markt.
Siehst du da irgendwelche Schwierigkeiten oder auch Risiken zukommen, wenn die Regierung sich ändern sollte in absehbarer Zeit in den USA, oder hat es eher weniger Auswirkungen auf die Gesamtstory?
Also ich bin kein Politiker, muss ich dir ganz offen sagen. Ich habe nicht diese Erfahrung. Ich sehe einfach momentan nicht diese Gefahr, aber man weiß natürlich nie, ob etwas passieren würde. Natürlich wäre der Break-up natürlich sehr spannend für den Aktionär, weil dann würde die Firma noch mehr bewertet sein, weil die Aufkäufe der Konkurrenz werden natürlich mit einem überhöhten Preis stattfinden, was heute nicht der Fall ist.
Ja, vielen Dank für die Einblicke. Schauen wir unseren dritten Titel heute noch an. Das ist Thermo Fisher. Und da die Frage, auch dreifache David-Schere?
Nein, da muss ich jetzt die David-Schere da wieder reinstecken. Und das hat einen spezifischen Grund, muss ich ganz offen sagen. Thermo Fisher ist hauptsächlich im Medizinalbereich tätig. Das heißt konkret, wir haben ein Problem vor der Hand, das ist die Covid-Geschichte. Wenn Covid nicht wäre, würde diese Aktie wie eine Rakete abgehen. Oder? Das heißt, sie hat momentan ein Problem, denn sie ist nicht mehr konjunktiv nach oben gegangen in Sachen Umsatzrendite und Umsätze selber, aber wird in den kommenden Jahren wieder massiv aufholen. Was heißt das konkret? Wir haben einen Umsatz gehabt im 2020 von 32,1 Milliarden, haben jetzt eine kurzfristige Delle gehabt, werden aber ansteigen auf 52,62 Milliarden Dollar im 2005. Das heißt konkret, wir müssen wieder die David-Schere auspacken, weil die Tendenz wieder massiv nach oben geht. Auch interessant ist dieser Aspekt, weil wir dann die Problematik haben, die ich vorher gesagt habe, nämlich die Umsatzrendite wird nämlich von 29,7% auf 25,1% runterfallen. Das heißt, wir haben einen Teil der David-Schere nicht erfüllt und darum geht die Schere wieder rein. Aber was mich überragt an dieser Firma ist etwas anderes. Die Dividendenpolitik. Nämlich die steigt an von 0,88 US-Dollar pro Aktie auf 1,5. Und der Buchwert der Aktie wird exponentiell steigen, nämlich von 86,5 US-Dollar auf 148 Dollar im 2025. Was ist der Grund? Da nehme ich die Schere wieder raus, weil der dritte Teil der David-Schere ist erfüllt. Wir haben einen massiven Umsatzzuwachs, der überproportional ist gegen den Verlust der geringeren Umsatzrendite über die kommenden Jahre. Und das hebt sich wieder auf, weil diese Umsatzrendite ist natürlich weniger, die ist ungefähr 4% weniger über die nächsten 3 bis 4 Jahre, aber der Umsatz steigt um 80% an. Und das heißt, dass dieses Unternehmen exzellent positioniert ist.
Ja, und du hast schon gesagt, während der Corona-Krise etwas gelitten. Was sind so die größten Risiken oder vielleicht auch Konkurrenten für die Firma?
Also, du musst eines sehen, was verrückt ist. Eigentlich ist die Nachfrage nach medizinischem Bereich extrem hoch. Das sind Laborgeräte, wo sie speziell machen. Es gibt Konkurrenten, aber die sind Winzlinge. Du musst ja schon sehen, bei der Marktbasierung von Thermo Fisher ist bei 201 Milliarden Dollar. Und du hast ja vorher die Frage gestellt wegen den Forschungsausgaben. Jetzt überleg dir mal eine Firma, wenn eine Marktbasierung von 201 Milliarden US-Dollar heute auf die Waage bringt, hat nicht Möglichkeiten, Forschungen zu betreiben in einem Maß, wo die Konkurrenz regelrecht erdrückt wird.
In welchen Märkten ist Thermo Fisher aktiv?
Also Thermo Fisher ist in der ganzen Welt tätig. Das heißt, im Gegensatz zu NextEra Energy ist Thermo Fisher weltweit tätig. Natürlich Fokus Europa und Nordamerika mit gewissen Ablegen in Asien, aber der Fokus ist schon weltweit, weil Technologie, die du hast in den Laboren, kannst du weltweit einsetzen. Die einzige Problematik, die du hast bei Thermo Fisher, sind natürlich Kosten, diese Produkte einzukaufen. Du musst ein bisschen Geld auf die Waage legen, damit du diese hochstehenden Produkte von Thermo Fisher einkaufen kannst. Weil du siehst ja auch, dass die Umsatzrendite in einem schwachen Jahr 2020 bei 29,7% lag.
Hast du auch die Performance der letzten Wochen oder Monate angeschaut?
Ja, also zuerst mal die letzten 3 Monate, muss man sagen, das ist, darum ist diese Aktie auch nicht diese David-Schere, dreifach, ist nämlich minus 8,4 versus 1,4. Aber über die letzten 5 Jahre ist es plus 144,6 versus 59,4. Das heißt, über 100%. Das ist nämlich absolut sensationell für einen derart defensiven Wert, den Thermo Fisher repräsentiert. Ich gehe davon aus, dass Thermo Fisher die Delle ausbügeln wird, nicht heute und morgen, sondern über eine längere Zeit. Das heißt, du brauchst ein bisschen mehr Geduld, dass die Aktie wieder nach oben anspringt, wie Merck, wo wir heute vorgestellt haben, um den anderen Titel, weil das musst du einfach wissen, wie nächstes Jahr, weil hier natürlich ein bisschen noch die Lasten, die Altlasten von der Corona-Geschichte noch auf diesen Titel drücken.
Ja, wir werden es die nächsten Wochen verfolgen, haben den Titel sicher auch nochmal in der Sendung. Herzlichen Dank für deine Einschätzung, lieber François. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt Morning Call hier bei der BX Swiss. Herzlichen Dank.